dass wir nicht einschlafen. Wir lesen Matthäus 13 von 24. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der gute Samen auf seinen Acker säte. Also es geht um das Himmelreich und Jesus gebraucht ein Beispiel. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Also eine geheime Aktion, die nachts passiert ist. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und das zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Amen. Vers 30, ja. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Amen. Das ist ein Bild für das Reich Gottes. Während wir Christen schlafen, sät der Teufel. Wir haben in der Bibel also verschiedene Gleichnisse, wo es um Saat geht. Es gibt das Gleichnis, wo Jesus sagt, die Saat ist das Wort Gottes. Aber auch ein anderes Gleichnis, wo die Saat die Menschen sind. Und hier, glaube ich, geht es darum, dass die Saat Menschen sind. Der Teufel ist unterwegs in der Finsternis und er sät Menschen. Er positioniert Menschen strategisch, um sein Reich vorwärts zu bringen. Ja? Und wir Christen schlafen oft und unternehmen nichts. Deswegen heute wollen wir wach werden und wir wollen das, was schläft, auch noch wach machen im Geist. Wir wollen das gleich durchbeten. Amen. Also was ist geistlicher Schlaf? Die erste Frage. Was ist geistlicher Schlaf? Ich habe mal das Wort Schlafen nachgeguckt. Kommt aus dem Mittelhochdeutsch und da heißt es Schlafen oder Schlafern. Und verwandt mit dem Wort Schlaff, wenn wir schlaff werden, wenn alles abhängt, wenn wir schlaff sind. Davon kommt das Wort Schlafen. Aus dem Indogermanischen wird das abgeleitet von dem Wort Slab, vom schwach werden oder bewusstlos werden. Übrigens im Griechischen oft ein Synonym mit dem Tod. Wenn Menschen schlafen, sind sie tot. Das ist in der Bibel ganz oft das Gleiche. Das Wort Schlafen wird verwendet für den Tod. Okay, geistlicher Schlaf, was ist das? Ich habe mal die Definition von Schlafen nachgesehen. Schlafen der Erholung des Organismus dienender Zustand der Ruhe. Das heißt, wenn wir ruhen, um unseren Leib, unseren Körper zu regenerieren. Das ist Schlaf. Der Entspannung bei Menschen, bei Tieren, indem die Augen gewöhnlich geschlossen, das Bewusstsein ausgeschaltet und viele Körperfunktionen herabgesetzt sind. Das ist Schlaf. Nochmal. Das ist ein Zustand der Ruhe, ein Zustand der Entspannung. Die Augen sind zu, das Bewusstsein ist ausgeschaltet und die Körperfunktionen sind herabgesetzt. Das ist Schlaf. Wenn wir das übertragen auf das Geistliche heute, haben wir genau das, was im Leib Christi heute passiert. Ja, wir haben den Zustand der geistlichen Ruhe, da haben wir vorhin darüber gesprochen gehabt, geistliche Ruhe. Ja. Da ist keine Weiterentwicklung mehr, man hat keinen Hunger mehr nach Gott. Man geht sonntags zur Kirche und man ist errettet und alles ist gut, man ist angekommen. Man ist im Standby-Modus, alles läuft wie immer, ja, jede Woche das Gleiche. Wir sind zur geistlichen Ruhe gekommen, das ist gefährlich. Wir müssen immer wieder wachsen wollen, weitergehen wollen. Das Zweite, wir sind geistlich entspannt, der Zustand der Entspannung. Ja, sehen wir ganz stark in der liberalen Theologie, ja, wo man die ganzen biblischen Aussagen nicht so ernst nimmt. Das kann man ja nicht so ernst nehmen. Das war für damals, nicht für heute. Man kann die Dinge nicht mehr so eng sehen. Ja. Man lässt einander stehen, man toleriert einander. Ja. Und dann wird immer dieser theologische Hase aus dem Zauberhut gezogen, nicht? Wir sollen ja nicht richten. Oh doch, wir sollen richten. Es gibt Bibelstellen, die sagen, dass wir richten müssen sogar. Ja? Wir sollen zwar nicht Vorurteile haben und nicht vorverurteilen, das ist damit gemeint, aber wir haben als Christen sogar das Recht und die Pflicht, Sachen einzuordnen und zu richten. Und wir meinen immer, wenn wir nett sind, sind wir gute Christen. Dem ist nicht so. Ja, wir schlafen, wir sind geistlich entspannt geworden, wir haben keine Begeisterung mehr fürs Reich Gottes. Viele Menschen nicht mehr. Und ich habe immer den Eindruck, dass ich heute Abend und oft zu den falschen Leuten predige. Weil ihr noch hier seid, weil ihr noch begeistert seid, sonst werdet ihr nicht hier. Amen. Aber nehmt das mit als Impuls gleich zum Beten. Ja. Dann das nächste, die Augen, die geistlichen Augen sind verblendet. Das sehen wir auch heute bei vielen Christen, die geistlichen Augen verblendet. Man kann nicht mehr unterscheiden zwischen gut und böse. Alles ist verschwommen, ist doch auch richtig, fühlt sich auch gut an. Da kann ich doch auch mitmachen. Nein, es gibt ein Gut und ein Böse. Ich habe den Eindruck in letzter Zeit, dass man das Wort Irrlehre stark meidet. Wann hast du das letzte Mal eine Diskussion gehabt, wo es um Irrlehre ging? Nein, das ist eine andere Meinung. Ja? Das kann man so auch verstehen. Nein, Paulus spricht ganz klar in der Bibel von Irrlehren, die gefährlich sind. Aber wenn die geistlichen Augen zu sind, sehen wir das nicht. Die Wertmaßstäbe sind nicht mehr geistlich. Wir messen an weltlichen Wertmaßstäben. Die Augen sind zu, die Prioritäten sind bei uns falsch gesetzt. Man sieht die Wunder Gottes nicht. Da können Wunder passieren vor den Augen der Leute und sagen, nein, das war ein Placebo, das war irgendwas, das war nicht echt gewesen, das war ein Zufall gewesen. Geistlich verblendet. Ja. Und selbst Christen wollen alles Mögliche logisch erklären. Man ist sowas aufgeklärt, man gibt den Wundern Gottes keinen Raum mehr. Die geistlichen Augen sind verblendet. Deswegen müssen wir heute Abend beten, dass wir wach werden und die anderen mit wach werden. Dafür wollen wir beten. Amen. Dass die geistlichen Augen wieder aufgehen. Dass wir nicht immer mitlaufen wollen und mithalten wollen mit den Liberalen, die Bibel nicht ernst nehmen. Sondern dass wir sagen, wir haben unseren eigenen Stand, wir glauben an das Wort Gottes und wir haben geistliche Augen. Wir sollen Dinge geistlich beurteilen. Das fehlt uns oft. Oft haben wir einen weltlichen Standpunkt. Wir sehen vieles aus dem Blickwinkel der Psychologie. Wir sehen vieles aus dem Blickwinkel des Humanismus, aus der Soziologie. Ja, das ist so. Ja, schön und gut. Aber wir haben ein geistliches, biblisches Weltbild. Das müssen wir sehen. Und durch dieses Weltbild, durch die offenen Augen, müssen wir die Welt sehen. Dann, wenn ich schlafe, bin ich nicht beim Bewusstsein. Ja, ich habe kein geistliches Hören mehr, kein geistliches Empfinden. Der Geist nimmt nichts mehr wahr. Ich bin wie so ein Blinder, der übers Minenfeld stolpert, ne, dahin stolpert so und nicht weiß, wann die nächste Mine losgeht. Blind. Ich höre die Stimme Gottes nicht mehr. Ich bin so zugedröhnt, den ganzen Informationen, den ganzen Medien. Gott kommt nicht mehr in meinen Geist, nicht mehr ran an mich. Das geistliche Bewusstsein ist weg. Ich nehme die Gegenwart des Geistes nicht mehr wahr. Ich spüre ihn nicht mehr. Ich bin verschlossen für das Übernatürliche. Amen. Und dann das Letzte, die Körperfunktionen sind herabgesetzt. Keine geistliche Aktivität. Man gibt nicht mehr Zeugnis, man bringt sich nicht ein in Dienst, man gibt nicht und die ganzen geistlichen Disziplinen, Gebet, Bibellesen, Wort Gottes, Fasten, ruhen alle. Man ist geistlich eingeschlafen. Man hat dieses soziale Christen, wir gehen zur Kirche, wir haben eine gute Fellowship, eine coole Gemeinschaft, ne, und wir hängen dann ab danach und alles ist so toll und der Heilige Geist ist nicht da, die Salbung ist nicht da, ist alles weg. Heute freuen wir uns mehr über die neuen Tapeten in der Kirche und die tolle Anlage, ja, und die ganzen Sachen, als dass wir uns über den Heiligen Geist freuen. Total falscher Ansatz. Menschen wollen irgendwie die Gemeinde wieder in Schwung bringen und sie wollen das mit anderen Sachen machen, mit modernen Sachen. Ich bin nicht gegen modern, ich bin für modern, sogar sehr. Aber das kann nicht die Hauptsache werden. Zuerst muss die Salbung da sein. Die geistlichen Augen müssen aufgehen. Und wenn wir schlafen, das tun wir, ich zum Teil auch, ich muss mir in die eigene Nase fassen. Ja. Man kann so leicht einschlafen, man ist so umgeben von allem Möglichen, dass man Dinge nicht mehr geistlich wahrnimmt. Und man hat den geistlichen Blick nicht mehr. Leute, es gibt die Hölle, ganz real. Es gibt den Himmel. Es geht hier um alles oder nichts. Amen. Ob es so irgendwo so im Hintergrund, irgendwo so ganz, ganz weit weg, dann ist auch das Thema Hölle irgendwie noch präsent. Ansonsten ist es weg. Wir sind uns dessen gar nicht mehr bewusst, dass wir in einer realen Welt leben, dass wir nur einen Schuss haben, nur ein Leben. Es geht um alles oder nichts. Und oft lassen wir das gar nicht an uns ran. Wir sind so zu mit anderen Sachen, das kommt gar nicht mehr durch. Wir leben unser Leben, wir sind einfach unterwegs im Strom der Zeit. Was verschlafen wir? Zuallererst verschlafen wir das Reden Gottes. Wenn du schläfst, wenn du geistlich schläfst, wenn ich geistlich schlafe, verpasse ich das Reden Gottes. Ihr kennt sicherlich die Geschichte von dem Eutychus, das im Fenster fällt, als Paulus predigt. Der Paulus hat zu lange gepredigt. Der junge Mann saß im Fenster und fällt raus und stirbt. Dann wird er auferweckt zum Glück. Er hat körperlich geschlafen, ich weiß, aber viele von uns schlafen geistlich und verpassen, was Paulus gesagt hat. Und was Paulus heute noch spricht durch das Wort Gottes, nicht? Die ganze feministische Theologie. Ja, der Paulus war ein Frauenfeind. So ein Quatsch. Ja? Aber das kannst du nur sagen, wenn du geistlich schläfst. Dann fällst du zum Fenster und hörst nicht, was Paulus wirklich sagt. Amen. Wenn wir geistlich schlafen, nehmen wir den Heiligen Geist nicht wahr. Er will uns etwas sagen, er will rankommen an uns, er will sich Gehör verschaffen, aber wir schlafen einfach und wir überhören ihn nicht. Überhören ihn und wir hören ihm nicht zu. Ja. Ständig das Radio an, der Fernseher läuft, immer ist was los und der Heilige Geist kommt gar nicht mehr durch. Welcome, Sister, God bless you. Amen. Betäubt von den Sorgen der Welt, umgeben von anderen Stimmen, wir hören nicht mehr zu. Gott spricht. Ja, die Bibel sagt, dass seine Schafe seine Stimme hören. Und da heißt es nicht irgendwie, ja, wenn sie das und das, nein, seine Schafe hören seine Stimme. Wenn du ein Schaf bist, dann hörst du seine Stimme. Das heißt, er spricht zu dir. Aber oft sind wir so zugedröhnt und wir verschlafen Gottes Reden, weil wir schlafen. Wenn du schläfst, wenn ich schlafe, wenn wir schlafen, verschlafen wir Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit verschlafen wir. Als Jesus mit Petrus und Johannes und Jakobus auf dem Verklärungsberg ist, ihr kennt die Geschichte, sie gehen hoch und dann schlafen die Jungs ein. Ja. Der Petrus schläft ein, Jakobus schläft ein und Johannes, sie schlafen ein, sie schlafen körperlich ein, sie schlafen. Und dann werden sie wach, Lukas 9, 32, Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt, sie sind eingeschlafen. Ja. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen, Elia und Moses. Sie waren eingeschlafen und sie hätten fast dieses großartige Event verpasst. Mose war da, Elia war da, die Herrlichkeit Gottes war da, Jesus wurde verklärt, er hat gestrahlt wie ein Engel. Wow! Und die haben geschlafen. Und wären sie nicht wach geworden, hätten sie die Herrlichkeit verpasst. Und genau das passiert heute. Viele Menschen schlafen geistlich und sagen, ja, das war früher, die Wunder gibt es nicht mehr, die Geistesgaben gibt es nicht mehr, der Heilige Geist hat damals gewirkt, jetzt nicht mehr, Heilungen sind vorbei und. Und sie verschlafen die Herrlichkeit Gottes. Wir haben zurzeit die größte Bewegung, die es gibt, die größte charismatische Bewegung weltweit. Ja? Eine Riesenbewegung, wo wirklich viel geschieht, wo Wunder und Heilungen geschehen und viele Menschen verschlafen es. Wir müssen die Augen aufmachen. Und wenn du geistlich schläfst, dann begreifst du, dass Gott Wunder wirkt. Du siehst die Wunder einfach nicht. Die sind da. Jesus heilt und befreit und macht so vieles und du siehst sie nicht. Wer die Augen zumacht oder nicht sehen möchte, wird sie nicht sehen. Es gibt Menschen, die wollen die nicht sehen. Das passt nicht in ihre Theologie. Und dann kommt Selbstverdammnis. Sie haben selbst Krankheiten in ihrem eigenen Körper. Sie haben Geschichten gehört und selbst eine Verwandtschaft erlebt, wie Menschen nicht geheilt worden sind. Und daraus schließen sie, Gott heilt nicht mehr. Und wehe, du sagst, Gott heilt doch. Sie haben die Augen vor der Wahrheit verschlossen. Sie sehen die Herrlichkeit Gottes nicht. Und mir ging es selber so, viele Jahre, wo ich nur Errettung geprägt habe, nur Bekehrung geprägt habe und nicht Heilung, nur Bekehrung. Und Leute haben sich bekehrt, natürlich. Und dann hat der Herr mir offenbart, dass Heilung Teil seiner Erlösung ist. Dann habe ich angefangen, Heilung zu predigen. Und dann wurden Leute geheilt. Aber jahrelang war ich am Schlafen. Ich habe das nicht gewusst. Die Herrlichkeit war da. Die Kraft zu heilen war da. Aber es ist nicht geschehen, weil ich das nicht gewusst habe und nicht gepredigt habe. Amen. Menschen verschlafen so vieles. Und sie bleiben sitzen in ihren Kirchenbänken und hören jeden Sonntag die gleiche Leier und da gibt es Seelenmassage, ja, und dann gehen sie massiert nach Hause, ein bisschen besser, bis zum nächsten Sonntag halten wir irgendwie durch und dann gibt es nochmal eine Massage. Ja. Du verschläfst die Herrlichkeit Gottes, da ist so viel, Gott hat so viel. Du musst die Augen aufmachen, lass die Impulse an dich heran, verschlafe nicht Gottes Herrlichkeit. Wenn du die geistlichen Augen aufmachst, wir sprechen nachher nochmal davon, wie wir die aufkriegen, die Augen, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes überall sehen. Jeden Tag wirst du Gottes Wunder sehen. Ihr kennt die Geschichte von Elisa und seinem Knecht in Dothan. Ich lese mal kurz vor, 2. Könige 6. Da waren die Feinde, die haben die Stadt Dothan umzingelt. Elisa und sein Knecht sind in der Stadt umzingelt von Feinden und die wollen die Stadt angreifen. Das heißt dort in 2. Könige 6, Vers 15, 2. Könige 6, 15, als nun der Diener des Mannes Gottes, es war Elisa, am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Ein kleines Dorf, eine kleine Stadt, umgeben von einem Riesenheer mit Streitwagen. Ja, heute würde man sagen, Mensch, überall Panzer um hinten herum. Da sprach sein Knecht zu ihm, oh weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Panik setzt ein. Warum? Seine geistlichen Augen sind zu. Er schläft geistlich. Ja. Was sollen wir tun? Er sprach, der Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Ja, wo sind sie denn? Man sieht sie nicht. Elisa sah sie. Der Knecht sah sie nicht. Seine geistlichen Augen waren zu. Er hat geschlafen geistlich. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen. Mach ihn wach, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Halleluja. Spannend, die waren um Elisa her, heißt es. Ja, die waren nicht nur um Dothan her. Das heißt, es ging nicht um Dothan. Es ging nicht um die Stadt Dothan. Die Streitwagen waren um Elisa herum. Dothan hatte Glück gehabt, dass Elisa da war. Weil Elisa da war, waren die Streitwagen da. Wäre Elisa nicht da gewesen, wären die Streitwagen nicht da gewesen. Weil die Streitwagen um Elisa waren, nicht um Dothan. Amen. Um Dothan waren die Feinde. Aber Dothan hatte Glück gehabt. Elisa war da und die Streitwagen des Herrn waren um Elisa herum und er hat sie gesehen. Und der Knecht hat sie nicht gesehen. Und das ist der Unterschied heute, heute Abend auch. Manche haben geistliche Augen und ich meine nicht, dass wir jetzt Engel sehen müssen, die kann man auch sehen, ja. Man kann vieles sehen, das meine ich nicht. Aber dass wir eine geistliche Sicht haben. Es wird alles schlimmer, das wissen wir, ja. Aber gleichzeitig sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Je schlimmer es wird in der Welt, desto mehr werden wir strahlen und leuchten als Kinder Gottes. Die Gemeinde wird aufstehen, die Gemeinde wird wieder herrlich werden. Aber wir müssen erst wach werden und erkennen, wer wir sind, was wir haben. Und wenn ich weiß, was ich habe in Christus, kann ich mutig sein, kann ich Glauben haben, kann ich vorwärts gehen. Weil ich weiß, die, die auf meiner Seite sind, sind mehr als die, die auf der Feindesseite sind. Wir haben schon gewonnen. Golgatha liegt hinter uns, das Kreuz liegt hinter uns, der Sieg liegt hinter uns. Amen. Und Paulus sagt nicht, dass wir in den Kampf ziehen, um die Schlacht auszutragen. Nein, Paulus sagt, wir sind hineingefügt worden in den Triumphzug. Wir kündigen nur den Sieg Christi an. Wir sind nicht da und sagen, Mensch, vielleicht gewinnen wir dieses Ding, vielleicht nicht, wir versuchen es mal. Nein, wir haben schon gewonnen. Und jetzt ziehen wir mit Christus in dem Triumphzug ihm hinterher und verkündigen überall, wir haben gewonnen, wir sind Sieger, wir haben gewonnen. Das kannst du nur tun, wenn du geistliche Augen hast, wenn die geistlichen Augen auf sind, wenn du nicht schläfst. Wir müssen wach werden. Ich hoffe, dass viele Christen wach werden. Wir werden heute Abend beten, dass wir wach werden und dass die Leute um uns herum wach werden. Amen. Für uns wird es besser. Wir haben nichts zu verlieren. Wenn du schläfst, verschläfst du die Salbung. Wenn du schläfst, verschläfst die Herrlichkeit und du verschläfst deine Salbung. Gott hat dir für dich eine Salbung bereit. Eine Salbung ist eine spezifische Dienstausrüstung, die du brauchst, um deinen Dienst, den der Herr für dich hat, zu vollbringen. Das ist eine Salbung. Okay. Den Heiligen Geist haben wir alle Gläubige, yes, ja, und wir sind mehr gläubig, mehr erfüllt, weniger erfüllt, aber jeder von uns hat eine besondere Salbung für deinen Dienst. Ja, ob es eine prophetische Salbung ist, eine praktische Salbung, eine erfinderische Salbung, eine Computersalbung, eine Lobpreissalbung, eine Lehrsalbung, eine Administrationssalbung. Es gibt zig verschiedene Salbungen, wo Gott dich befähigt, Dinge so zu tun, wie sie getan werden müssen, mit Exzellenz und gut. Und wenn du schläfst, verpasst du deine Salbung oder verlierst deine Salbung. Und dazu habe ich euch das Beispiel mitgebracht von Simson. Er hat seine Salbung wirklich verschlafen. Er hat seine Salbung verschlafen. Er war gesalbt von Gott, er war berufen als ein Richter, er war gesalbt worden, um gegen die Philister zu kämpfen. Das war sein Auftrag. Seine Feinde waren die Philister und er war gesalbt, um gegen die Philister zu kämpfen und seinem Volk, dem Volk Israel, zu helfen. Das war seine Berufung. Und dann schläft er ein. Er schläft zuerst geistlich ein. Er hatte seine Frauengeschichten und schließlich findet er eine wahrscheinlich hübsche Dame namens Delila. Man weiß nicht genau, wahrscheinlich war sie Philisterin. Tatsache ist, sie hat ihn den Philistern verraten. Simson begibt sich auf dieses sündige Vergnügen. Ne? Von Heirat ist keine Rede. Sie kommt aus einem fremden Volk. Beides Sünden, die er getan hat. Und sie macht Druck. Ja? Und sie will das Geheimnis haben von ihm. Woher kommt deine Kraft? Woher kommt deine Salbung? Ja. Was ist dein Geheimnis? Simson, warum bist du so mutig? Warum bist du so stark? Wisst ihr, viele meinen, Simson war so ein Herkules. Ne? So eine Muskeln hier, so ein Bizeps, ne? So wie so einer aus der Muckibude. Überhaupt nicht, das glaube ich gar nicht. Das Spannende ist, wenn Simson auftrat, haben die Leute sich gewundert, dass er so stark war. Das heißt, er sah wahrscheinlich relativ normal aus. Ja? Aber wenn die Salbung auf ihm war, hat er übernatürliche Kräfte gehabt. Amen. Und jetzt war er auf dem Weg, diese Kräfte für eine sexuelle Beziehung aufzugeben und zu verlieren. Das Erstgeburtsrecht verlieren für eine Linsensuppe. Sie macht Druck und er gibt langsam nach und sagt, Mensch, wo ist das Geheimnis? Warum hast du Kraft? Warum kannst du uns so stark angreifen? Sie sagt, ja, nicht, wenn du 7 frische Sehnen hättest und mich binden würdest mit 7 Sehnen, würde ich kraftlos werden. Ich kenne die Geschichte, sie tut das, die Philister kommen und sie schreit, Philister über dir! Und dann springt er auf und die Sehnen zerspringen. Dann ist sie beleidigt und macht noch mehr Druck und Simson kommt noch ein Stück näher und sagt, ja, wenn du mich mit 9 Stricken binden würdest, dann wäre ich machtlos. Die gleiche Geschichte wiederholt sich nochmal. Und wir merken in der Geschichte, wie er jedes Mal ein Stück mehr einschläft und ein Stück mehr das Geheimnis verrät und dem Geheimnis immer näher kommt. Und beim nächsten Mal, wo sie noch mehr Druck macht, die Delila, sagt er, die 7 Locken, die musst du in einen Webstuhl weben, meine 7 Locken. Und dann bin ich kraftlos. Ey, jetzt hat er schon die Locken verraten. Er kommt dem Geheimnis immer näher und näher. Und dann geschieht es wieder nicht. Er hat immer noch die gleiche Kraft und sie ist total enttäuscht und macht noch mehr Druck. Sie heult wahrscheinlich die ganze Zeit. Und dann heißt es in Richter 16, Vers 19. Richter 16, 19. Und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen und rief einen Mann. Der schor ihm die 7 Haarflechten seines Hauptes ab, 7 Locken. Und sie begann ihn zu bezwingen. Und seine Kraft wich von ihm. Er hatte kurz davor das Geheimnis verraten gehabt. Erst sagte er, die Sehnen sind es, frische Sehnen, dann neue Stricke, dann die 7 Locken im Webstuhl. Und dann sagte er schließlich, wenn du die 7 Locken abschneidest, wenn du mich glatt scherst, dann habe ich keine Kraft mehr. Und genau das haben sie getan. Und er schlief ein in ihrem Schoß. Er schlief ein im Schoß der Feinde. Ein Bild für den Leib Christi heute. Viele sind eingeschlafen im Schoß des Feindes, im Schoß des Humanismus, ja, im Schoß der Aufklärung, im Schoß der politischen Korrektheit eingeschlafen. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, er ist wach geworden, er ist nochmal wach geworden, dachte er, ich komme davon wie immer und brauche mich nur frei zu schütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Er hat seine Salbung verschlafen. Ich glaube, viele Christen, viele begabte Christen, viele berufene Christen haben ihre Salbung verschlafen oder verschlafen ihre Salbung gerade jetzt, weil alles andere wichtiger ist. Und sie werden eingelullt vom Materialismus, von Karriere, von Popularität, von allen möglichen Dingen, die uns so wichtig sind im Leben. Ne? Von Hobbys, von Familie. Oder. Wir werden eingelullt und wir schlafen im Schoß des Feindes. Und unsere Lebensberufung geht dabei drauf. Unsere Salbung geht dabei drauf. Viele Christen haben ihre Berufung begraben, ihre Salbung begraben und laufen jetzt irgendwelchen nichtigen Dingen nach. Du schläfst im Schoß der Delila. Du schläfst im Schoß des Feindes. Wir müssen wach werden. Ich muss wach werden. Geistlich eingeschlafen. Wir schlafen so tief, wir schnarchen nicht mal. Wir sind so tief. Und dann weckt Gott uns auf und wir meinen, Mensch, ja, der Herr kommt jetzt und wir machen jetzt Rambazamba in der Gemeinde. Jetzt geht es weiter, es kommt er weg und da ist keine Kraft mehr. Die ist weg. Weil wir zu lange geschlafen haben im Schoß der Feinde. Wir lassen uns vorschreiben, was wir zu predigen haben und was wir nicht zu predigen haben. Wie kann das sein, dass in einem uns bekannten theologischen Seminar der Professor fragen kann, die Schüler fragen kann, Woher wisst ihr denn, ob Jesus nicht auch homosexuell war? Jemand, der Bibelschüler ausbildet, welchen Namen nennen würde, würdet ihr wissen, was ich meine, ohne Namen zu nennen. Leute, die so weit schlafen, die sagen, ja, wenn auch offizielle Lehrer, die diese Bewegung, ja, ich spreche nicht von Landeskirchen, ich spreche von Freikirchen, hallo. Wenn in deinem Dorf eine Moschee gebaut wird und die Moslems haben nicht genug Geld, um die Moschee zu bauen, dann sollst du als Gemeinde die Moschee mitsponsern. Du schläfst im Schoß der Delilah. Wir müssen beten, dass wir wach werden. Und wenn wir wach werden, dass wir aufstehen, dass wir, wie Simson damals, das Haar nachwachsen lassen, dass die Salbung zurückkommt. Das dauert. Und viele meinen jetzt muss irgendwas passieren, Erweckung muss jetzt kommen. Da wird auf Teufel komm raus, wird irgendwie Erweckung produziert. Jetzt muss Erweckung kommen. Ja, Erweckung kommt nicht durch neue Tapete. Erweckung kommt nicht durch einen besseren Teppich. Erweckung kommt nicht durch irgendwelche Kinkerlitzchen. Erweckung kommt dadurch, dass wir wach werden, uns nach Gott ausstrecken und uns neu erfüllen lassen mit der Salbung. Amen. Und die ganzen Geschichten, die jetzt laufen, und ja, ich war früher selbst einer von diesen Leuten, die das befürwortet haben, heute überhaupt nicht mehr, ja. Die ganze, dass man den Kirchenfremden nahe kommen will. Leute, falscher Ansatz. Natürlich sollen wir evangelisieren. Wir sind alle berufen, auf dem Arbeitsplatz, überall, wo wir hingehen, zu evangelisieren und Leuten von Jesus zu erzählen. Da sollen wir den kirchenfremden Menschen Freunde sein, Liebe erweisen, ihnen begegnen, ja. Aber niemals in der ganzen Bibel wird gesagt, dass die Gemeinde auf das Niveau runterkommen muss, der Kirchenfremden. Falsch. Ja, so ungefähr, ja, Leute, ja, kommt in die Gemeinde, nicht? Und alles ist gut und wir sind fast so wie ihr. Delilah, ich bin fast so wie du, ich bin fast Philister, aber ich gehöre zum Volk Gottes, aber ich bin fast Philister, Delilah. Ich komme und ich liege in deinem Schoß. Ne? Ich bin fast Philister, aber ich bin noch Mann Gottes, irgendwie so ein bisschen. Ne? Und dann nach 3-4 Jahren, ach ja, weißt du, wir haben da noch so ein kleines Geheimnis in der Gemeinde. Haben wir dir nicht erzählt, uns leid, Überraschung, wir haben noch den Heiligen Geist, ist auch noch da. Ups. Ja, und wenn der kommt, dann passieren komische Sachen. Wollten wir dir damals nicht sagen, weißt du. Leute, das ist so falsch. Menschen, die aus der Welt kommen, und das ist die biblische Version, sollen hineinkommen, den Gottesdienst erleben, hier ist Gott, und sollen überführt werden von ihrer Sünde. Amen. Wir müssen wach werden. Wir schlafen im Schoß der Delilah. Viele Freikirchen schlafen im Schoß der Landeskirche. Ich habe nichts gegen die Landeskirche, wenn es echte Pastoren sind. Aber Leute, wir wollen es so machen, wie die es machen. Falsche Richtung. Wir sollten es so machen wollen, wie der Heilige Geist es möchte. Halleluja. Wach werden. Wenn wir schlafen, das passiert leider immer wieder, dann können im Schlaf manchmal Kinder erdrückt werden. Dann gibt es grausame Zeugnisse, grausame Berichte auch aus den Medien, wo Kinder erdrückt werden im Schlaf. Schrecklich. Wenn ein Elternteil im Schlaf sein eigenes Kind erdrückt. Ja, grausam. In der Bibel haben wir ein Beispiel damals, wo die Frauen zu Salomo kommen und sagen, hier, der Sohn ist erdrückt worden, dann hat sie das Kind ausgetauscht, ihr kennt die Geschichte. Aber ich glaube, prophetisch gesehen, geistlich gesehen, ist das auch eine Botschaft für uns. Wenn wir geistlich schlafen, werden wir geistliche Kinder erdrücken. Ich sage es nochmal. Wenn geistliche Leiter geistlich schlafen, werden sie geistliche Kinder erdrücken. Und da kommt Gott und er möchte Erweckung wirken. Da kommt der Heilige Geist und er berührt Menschen, geistlich junge Menschen und sie wollen durchbrechen. Sie wollen den Herrn mehr erleben. Sie wollen mehr vom Heiligen Geist. Sie sind unterwegs, sie sind hungrig und da kommt so ein Feuerlöscher. Ein Feuerwehrmann macht alles wieder platt und erdrückt diese geistlichen Aufbrüche. Auch hier bei uns in der Region. Das passiert immer wieder. Geistliche Aufbrüche werden kaputt gemacht, niedergetreten. Wenn du geistlich schläfst, wirst du nicht merken, was Gott tun möchte in der Gemeinde, im Leib Christi. Du wirst die Erweckung verpassen. Gott will etwas tun. Er nutzt Menschen. Und vielleicht sind die Menschen nicht nach deinem Geschmack. Ja? Vielleicht sind das Menschen, die nicht in dein Schema passen. Ja, die sind so komisch. Ja? Vielleicht sind sie komisch, aber Gott, wenn du geistliche Augen hast, dann siehst du, dass Gott durch diese Menschen wirken möchte. Aber wenn du geistlich schläfst, dann trampelst du alles tot, weil es nicht in deinen Rahmen passt. Und die Bibel sagt uns ganz klar, 1. Thessalonicher 5, 19, den Geist dämpft nicht. 20, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Die Weissagung verachtet nicht. Wenn Menschen aufstehen und was sagen, sei es bei Veranstaltungen oder sei es irgendwo anders, wenn sie aufstehen und irgendwas sagen wollen und sagen, hey, das läuft hier schief, dann werden die als verrückt, als komisch abgestempelt. Und Paulus sagt, hey, Weissagung, prophetische Rede, verachtet nicht. Lass sie reden. Natürlich prüft das. Es gibt wirklich Leute, die reden Quatsch. Prüft das. Aber das Gute behaltet. Johannes schreibt an die Gemeinde in Sardes, Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige. Werde wach und stärke das Übrige. Das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst oder wach wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Der Heilige Geist sagt durch Johannes, werde wach und stärke das Übrige. Nicht werde wach, um andere tot zu trampeln, sondern werde wach und hilf den anderen auch noch wach zu werden. Heute Abend wollen wir selbst wach werden und selbst prüfen und wollen im Gebet versuchen und helfen, den anderen helfen, wach zu werden. Dass der Heilige Geist anfängt, wach, Leute wach zu rütteln. Amen. Die Frage ist, wie werde ich wach? Ganz einfach. Gott wird dich wach machen. Er wird es versuchen. Markus 14, 37. Das ist dort, wo Jesus in Gethsemane ist und mit dem Tod ringt, mit dem Satan ringt und sich auf sein Leiden vorbereitet. Markus 14, 37. Und er kommt und findet sie schlafen. Er spricht zu Petrus. Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Also, Jesus macht sich auf den Weg. Er ist selbst am Leiden, er ist selbst kaputt. Er hat den größten Kampf seines Lebens und er geht hin und weckt Petrus auf. Und das sagt mir, egal wie beschäftigt Gott im Himmel ist, egal was da oben gerade abgeht und wie sehr Gott unterwegs ist weltweit, er wird sich Zeit nehmen, um dich und mich wach zu machen. Die Frage ist, hören wir? Oder stellen wir den Wecker auf Snooze? Ne? Weck mich in 10 Minuten wieder. Dann kommt der Herr wieder, in einem Jahr, in 2 Jahren, weck dich nochmal, hey, wach werden. Und sagt, ach ja, ich habe zu tun und dies, jenes, und da stehst du wieder ein. Er wird es mehrfach versuchen, aber er wird kommen und dich wachrütteln wollen. Die Frage ist nicht, ob Gott dich wecken wird, die Frage ist, ob du geweckt werden willst oder ob du den Snooze-Knopf drückst, weiter schlafen. Hör die Warnungen, lass sie an dich ran, Gott spricht zu dir. Lass die Warnung an dich ran. Und wenn du wach bist und dich wecken lässt, zum Beispiel beim Wake-up, da werden manche Menschen wach. Manche kommen nie wieder und die müssen auch nie wieder kommen. Aber Gott hat sie wach gemacht. Vielleicht auf unangenehme Art und Weise. Ich bin gefreut über das Zeugnis, Florian, von euch. Ne? Haben wir gar nicht, war wunderbar, das haben sie eben erzählt. Vielleicht kannst du nachher nochmal auffrischen. Aber kurz erzählt gehabt, dass zum Wake-up beim letzten Mal, ne? Da ist eine Gruppe gekommen von 5 Leuten, glaube ich, was? Ja. Und da, unter denen war auch ein Satanist gewesen. Und den hat der Herr überführt und er hat mitgebeten, hat geheult. Ja. Und es sind andere Sachen passiert. Da hat Gott ihn wach gemacht. Ja. Der war noch kein Christ. Ja. Und das sind aber Leute, die sitzen da und ja, ne? So 20 Jahre Christen und gehen weg und nehmen nichts mit. Die schlafen. Da kommt jemand aus der Welt, jemand von der anderen Seite, der Satanist ist, und der lässt sich wachrütteln. Gott rüttelt ihn wach. Und er wird wach. Ja. Lässt du dich wachrütteln? Wenn ich wach bin, was kann ich tun, um wach zu bleiben? Was kann ich tun, um wach zu bleiben? Was kann ich tun, um wach zu bleiben? Kaffee ist gut, ja. Hätte ich aufnehmen sollen hier, die Predigt. Kommen wir gleich zu, genau. Zuerst Licht an. Wenn du wach bleiben willst, Licht an. Ja, kein Dimmer, sondern Licht an. In der geistlichen Welt ist es genauso. Mach das Licht an. Paulus sagt in Epheser 5, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüfen. und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Hört ihr das? Habt keine Gemeinschaft, macht nicht mit bei den Mätzchen, die sie machen. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Ja. Heute wird das, was bei denen getan wird, bei den Christen auch getan und auf Facebook hochgeladen. Das alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, denn du schläfst, und steh auf von den Toten, aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Das heißt, wenn ich wach bleiben möchte, muss ich Christus zentriert sein. Ich muss immer wieder hin zu Jesus gehen, immer wieder zurück zu Jesus. Alles andere ist nebensächlich. Ich komme hin zu Jesus. Warum zu Jesus? Weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn du wach bleiben willst, musst du immer wieder zum Licht kommen. Immer wieder hin zu Jesus. Amen. Und dann wirst du wach bleiben. Er wird dich erleuchten. Suche ihn. Komm immer wieder hin zu Jesus. Mache ihn zur Priorität. Wenn du wach bist und wach bleiben willst, dann brauchst du frische Luft. Ganz wichtig. Fenster auf, frische Luft. Sauerstoff muss rein. Ja? Unser Hirn braucht frische Luft, damit wir nicht einschlafen. Also unser Hirn hat ungefähr 2% der Körpermasse. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber 2% ungefähr der Körpermasse. Und verbraucht aber 20% der Energie unseres ganzen Körpers. Also alles, was ich esse, 20% dafür wird verbrannt, nur fürs Hirn. Deswegen wirst du müde, wenn du viel denkst. Das geht auf deinen Körper. Okay? So, und wenn du keinen Sauerstoff bekommst, wenn keine frische Luft da ist, in 12 Sekunden bist du tot, bewusstlos. In 12 Sekunden bist du bewusstlos. So. Und nach 3 bis 6 Minuten bist du tot. Fängst an, die ersten Nervenzellen fangen an abzusterben. Das heißt, unser Hirn braucht ständig frische Luft. Ja? Wenn wir 12 Sekunden keine Luft kriegen, dann werden wir bewusstlos. Übertragen wir das mal auf die geistliche Welt. Wir brauchen ständig frische Luft, um am Leben zu bleiben geistlich. Johannes 3, Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, sagt Jesus zu Nikodemus, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind, das Lüftchen, der Sauerstoff, die Luft, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ihr, der aus dem Geist geboren ist. Amen. Wenn du wach bleiben willst, dann sei dort, wo der Wind ist. Amen. Und das meine ich so, dass der Heilige Geist am Wehen ist, wo er will. Ja, dass er einen neuen Schub gibt. Und wir sollten nicht verpassen, was der Heilige Geist tut in der heutigen Welt. Damals, ich weiß nicht, was waren das, die späten 80er, die 90er Jahre, Toronto-Segen damals. Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen. Wie ich auch sage, manche sind aufgesprungen, manche haben sein gelassen. Und so gibt es immer wieder Schübe, verschiedene Art, Schübe, Erweckungsschübe. Und die einen springen auf und merken das vom Heiligen Geist und die anderen lassen sein. Nicht alles, was weht, ist vom Heiligen Geist. Aber wenn du merkst, dass das Wehen vom Heiligen Geist ist, dann stell dich nicht entgegen, sondern sei dort, wo der Geist weht. Sei offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und vor allem, wenn der Heilige Geist in bestimmten Regionen anfängt zu wirken, dann stell dich ihm nicht entgegen. Bleibe wach, schließ dich an und das Wirken des Geistes. Der Wind weht, wo er will. Sei dort, wo der Wind weht. Wisse, was der Heilige Geist regional und überregional tut. Wir haben heute die ganzen Medien, wir haben das Fernsehen. Schließ dich an. Wisse, was in der geistlichen Welt abgeht. Nicht alles ist gut, aber vieles ist vom Heiligen Geist. Und dann solltest du offen sein und dort mitfließen, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Wir haben immer noch eine starke prophetische Bewegung zurzeit, weltweit. Wir haben eine apostolische Bewegung. Viele Gemeinden, viele Christen verpassen das total. Keine apostolische Bewegung, was ist das? Prophetische Bewegung, was ist das? Ja. Wir sind in der prophetischen Bewegung heutzutage. Ja. Es ist ganz viel prophetisch, da ist ganz viel apostolisch, was jetzt passiert. Und viele haben es nicht gesehen, sind nicht aufgesprungen, verpassen den Zug. Sei dort, wo der Wind weht, um wach zu bleiben. Wenn du wach bleiben willst, musst du viel trinken. Trinken, 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 um wach zu bleiben. Amen. Übertragen auf, auf den geistlichen Schlaf. Wenn du wach werden willst, nicht einschlafen, wach bleiben willst, nicht einschlafen willst, musst du viel trinken. Wer aber von dem, Johannes 4, Vers 13, Jesus antwortet und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und wir wissen aus Johannes 7, dass das der Heilige Geist ist, von dem hier die Rede ist. Wenn du also wach bleiben willst, dann erstens wisse, wo der Wind weht und schließ dich an den Wind an. Sei dabei. Zweitens, sorge in deinem Alltag dafür, dass du aufgefüllt wirst. Trinke. Trinke von der Salbung jeden Tag. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist jeden Tag. Das ist unsere Verantwortung. Paulus sagt, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Er sagt, ihr seid verantwortlich. Ich bin verantwortlich, ob ich erfüllt bin oder nicht vom Heiligen Geist. Trinke jeden Tag. Wenn du wach bleiben willst, trinke jeden Tag. Wenn du Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, kannst du nie einschlafen. Er wird zu dir sprechen. Wenn du sensibel bist für ihn, wird er zu dir sprechen. Er wird dich warnen. Er wird dich auf Dinge hinweisen. Er wird dich führen. Und ich erlebe das ganz oft, wenn er einen führt durch bestimmte Bücher, durch Sendungen. Plötzlich kommt ein Thema über zwei, drei Wochen immer und immer und immer und wie immer wieder vor. Manchmal hörst du irgendwo so einen kleinen Clip, zack, das gleiche Thema. Irgendwo einen kleinen Abschnitt, irgendwo ein kleines Statement, das gleiche Thema. Und Gott weist dich darauf hin und sagt, hey, das ist jetzt im Geist dran. Und wenn du wach bleiben willst, dann lass dich immer wieder erfüllen, dann wirst du auch hören. Hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, sprich zu ihm und er spricht zu dir. Lass dich erfüllen, trinke Heiligen Geist mehr und mehr und mehr und mehr. Wenn du geistlich wach bleiben willst, dann darfst du nicht nur Süßes essen. Interessant. Ja, diese süßen Verführungen machen müde, habe ich gelesen. Der Zucker, das Süße, das wir essen, das frisst die wertvollen B-Vitamine, die zuständig sind für unsere Vitalität. Wenn ich zu viel Süß esse, ne, werde ich müde. Alles, was mich fit macht, wird gefressen. Also wie Vitamin B1, B3, B6 und die Folsäure werden alle zerstört durch viel Süßes. Und dann werde ich müde. Ich höre das Gemurmel da hinten. Ja. Also wer immer nur Süßes isst, wird generell müde sein. Ja. Und angewendet auf das Evangelium, auf die geistliche Welt, will ich dir sagen, wenn wir nur das zuckerglasierte, softe Evangelium haben, jeden Sonntag, werden wir geistlich einschlafen. Ja. Dann sagen wir, ach ja, du bist ja so nett, so Seelenmassage. Ne? Alle sind gut und toll, dass du da bist. Und Jesus liebt, natürlich liebt Jesus dich, ja. Aber du kannst bleiben, so wie du bist, alles okay, ja. Der Herr liebt dich, das wird alles wieder gut und geh nach Hause und alles ist gut. Ne? Bald ist Kaffee trinken, Kaffeezeit. Jeden Sonntag nur Seelenmassage. Keine feste Speise. Immer nur gestreichelt werden. Ja? Dann schläfst du ein. Ja. Wenn du ständig Süßes isst, kein Schwarzbrot isst, dann wirst du einschlafen. Jeremia sagt, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Amen. Jeremia war in einem schrecklichen Leid. Er hat über 30 Jahre gepredigt und hat keine Bekehrung gesehen. Das ist krass. Stell dir vor, du bist ein Evangelist, über 30 Jahre und kein einziger bekehrt sich. Wow. Er hat gepredigt und gepredigt und er war depressiv, er ist der weinende Prophet, er hat über Jerusalem geweint, er hat wahrscheinlich über seinen Zustand geweint, er war ständig am Heulen. Jeremia war der weinende Prophet. Ja. Und er sagt, das Einzige, was ich habe, ist das Wort, das ist meine Speise, ich halte mich fest am Wort. Ich lese das Wort, ich höre das Wort, ich will am Wort bleiben. Amen. Wenn du wach bleiben willst, ernähr dich vom Wort und nicht nur die Leckerlis, nicht nur die süßen Stellen, ja? Nicht nur die unterstrichenen Stellen, sondern lies das Wort kapitelweise, lies es. Wenn du anfängst zu lesen, dann merkst du es vielleicht gar nicht, okay, jetzt ja, Bibeltext, zwei Kapitel, drei Kapitel, nachher, wenn du fertig bist, merkst du, wow, da ist irgendwas passiert im Geist. Du hast geistliche Speise zu dir genommen. Das Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, sagt Jeremia. Wenn du wach bleiben willst, sei ein Mann, eine Frau des Wortes. Und ihr kennt alle die Stelle aus Lukas 4, wo Jesus sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort Gottes. Amen. Wenn ich wach bleiben will, muss ich das Wort Gottes aufnehmen. Ja. Und früher war das so einfach, nicht? Kinderstunde, nicht? Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. So einfach war das. Und so einfach ist das. Lies die Bibel jeden Tag, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du nicht einschlafen willst, lies die Bibel. Sie gibt die geistliche Speise. Und dann wirst du anfangen, mit geistlichen Augen zu sehen. Du wirst Dinge einordnen können, weil du die biblischen Maßstäbe in dir hast. Automatisch. Du wirst so viel aufgenommen haben vom Wort Gottes. Wenn du etwas einer Sache begegnest, die dem Wort Gottes widerspricht, wirst du das merken, weil du einen Maßstab hast. Weil du weißt, was richtig ist und was falsch ist. Weil du diesen Maßstab hast, kannst du Dinge beurteilen. Du wirst nicht einschlafen. Du wirst nicht im Schoß der Delilah einschlafen. Du hast einen Maßstab. Und du wirst schnell aufspringen und weglaufen. Amen. Wenn du nicht einschlafen willst, dann laufe, beweg dich. Beweg dich. Tu was. Ja. Geh umher, lauf umher. Es gab eine Studie, dass 10 Minuten Treppensteigen in normaler Geschwindigkeit genauso gut ist wie eine Tasse Kaffee. Oder so eine Cola meinetwegen. Ja, 10 Minuten Treppensteigen, normales Tempo, auf und ab gehen, 10 Minuten. Ja, er hat genauso eine Wirkung wie eine Tasse Kaffee oder eine Dose Cola. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. So, naja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber das sagt uns was. Ja. Wenn wir uns bewegen, schlafen wir nicht ein. Das löst, ich weiß nicht, wahrscheinlich Glückshormone aus oder irgendwas. Wir werden wieder wach, ja, wenn wir uns bewegen. In der geistlichen Welt genauso. Wenn wir uns bewegen, werden wir wach bleiben. Wir werden nicht einschlafen. Wenn ich etwas tue, ob es Beten sei, ob es egal was es ist, in der Gemeinde, im Missions, egal wo ich tue was für den Herrn, dann werde ich nicht einschlafen. Ich werde aktiv bleiben, ich werde wach bleiben. Ich muss was tun. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Ich könnte sagen, er gibt den Schlaftabletten Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Kinder oder Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Schlafmützen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Ich habe die Bibelstelle schon verstanden. Ja? Sie sollen laufen und nicht müde werden, nicht matt werden, weil sie auf den Herrn harren, richtig. Aber ich habe mich gefragt, wie ist das denn, wenn sie nicht laufen würden? Dann würden sie matt werden. Der Rückschluss. Ja, sie werden laufen und nicht müde werden. Das heißt, sie werden Kraft haben zum Laufen. Ich verstehe das, ja. Aber was, die Verheißung gilt nur für die, die laufen. Nur die, die laufen, werden nicht müde werden, nicht matt werden. Ha. Das heißt, ich muss laufen, um nicht müde zu werden. Das ist komisch im Reich Gottes, ne? Wenn ich geistlich wach bleiben will, muss ich laufen. Ich muss mich bewegen in der geistlichen Welt. Ich muss was tun, ja. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten. Die Füße, er bewegt sich und er predigt das Evangelium. Er erzählt Leuten von Jesus. Wenn du Leuten von Jesus erzählst, wirst du nicht einschlafen. Amen. Er verkündigt gute Botschaft. Paulus schreibt von den Füßen gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Jemand, der die Stiefel anhat und bereit ist zu gehen, wird nicht einschlafen. Amen. Wenn wir lebendig sind, wenn wir aktiv sind, wenn wir etwas tun für den Herrn, das kann ganz verschieden aussehen, bei jedem anders. Aber wenn ich im Reich Gottes irgendetwas tue für den Herrn, werde ich nicht einschlafen. Schlafen tun die, die nicht mehr laufen. Schlafen tun die jetzt sitzen, ja? die liegen, die schlafen. Aber die laufen, werden nicht schlafen. Und die werden noch mehr Kraft kriegen. Deswegen, wenn du wach bleiben willst, laufe, tu etwas für den Herrn. Ich weiß, die meisten von euch tun was. Heute Abend tun wir gemeinsam was für den Herrn. Die Tatsache, dass du hier bist, sagt mir schon, dass du wach bist. Amen. Wir wollen beten, wollen was tun für den Herrn. Übrigens, bedarf es geistlicher Augen, hier für Gehen zu beten. Wir sind keine Gemeinde. Ich hab keinen Ruf, Pastor zu sein. Ich gebe mir eine Gemeinde und ich mache es euch in einem Jahr kaputt. Ja. Ich bin nicht berufen, eine Gemeinde zu leiten. Das ist nicht meine Aufgabe. Problematisch ist nur, Leute sehen in Gemeinde, das ist gut. Ja, in der Gemeinde, da wird gebaut, da ist ein Gebäude, wir haben auch ein Gebäude, preis den Herrn, ne? Da wird gebaut, da investiert man gerne, weil das ist für die Familie, das ist für uns, für unsere Zukunft, ja? Hier sind wir und hier investieren wir, sehr gut, mach das weiter, sehr gut, ja. Aber es bedarf geistliche Augen zu sagen, hey, ich werde investieren gehen. Warum? Du hast da nichts von. Du hast da nichts von. Was du tust und gibst, ist für die Sache des Herrn. Ist so. Du kommst hier nicht am Sonntagmorgen her, hast einen tollen Gottesdienst und Lobpreis und deine Seele wird massiert, hast du nicht, nein. Aber du kommst trotzdem zum Beten. Weil wir etwas bewegen, weil wir geistliche Augen haben, wir sagen, hey, wir tun das nicht für irgendjemanden, wir tun das für den Herrn. Wir beten nicht, um uns hier zu erbauen. Nein, wir beten, um etwas zu bewegen in der geistlichen Welt. Menschen, die für Missionen geben, sind Menschen, die geistliche Augen haben. Die sagen, hey, egal ob ich davon profitiere oder nicht, ich gebe und ich bete und ich mache und ich tue, weil ich weiß, irgendwo werden Menschen errettet. Das Einzige, was wir noch haben, sind Fotos. Oder, ja, ich glaube, so, ja, schön, dann haben die Leute bekehrt. Ja, toll. Ja. Aber es bedarf einer Wachheit, es bedarf geistlichen Sehens, um sich hier zu investieren. Und das Letzte, wenn du wach bleiben willst, dann musst du reden. Und zwar mit Gott reden. Da ist ein Zusammenhang. Wachet und betet. Ja. Wer wach ist, kann beten. Und wer betet, bleibt wach. Amen. Wer wach ist, der betet. Und wer betet, bleibt wach. Und wir wollen heute Abend beten. Damit wir wach bleiben. Amen. Und damit andere wach werden. Und wir wollen wach bleiben, noch ein paar Stunden, um zu beten. Amen. Lasst uns das aufgreifen heute Abend. Wir werden gleich in die Gebetsanliegen gehen, in die Bitten zuerst heute. Aber bevor wir das tun, wollen wir um dieses Thema herum beten. Wir wollen beten, um das nicht einschlafen, um das wach werden. Dass wir selbst wach werden, dass ich wach werde, noch mehr wach werde. Dass ich die Impulse, die der Herr für uns hat, für mich hat, an mich heranlasse. Das kann manchmal wehtun. Das kann manchmal Umstellung heißen, Veränderung heißen. Das kann Schwierigkeiten mit sich bringen, aber ich lasse es an mich ran. Ich lasse Gott an mich ran. Ich lasse den Schmerz zu, um wach zu werden. Und dann wollen wir auch beten für andere um uns herum, in unserem Umfeld. Für den Leib Christi hier in Minden, in Deutschland, weltweit, dass wir gemeinsam wach werden. Und das ist nicht verurteilend gemeint. Wir haben alle, glaube ich, unsere Stellen, wo wir am Schlafen sind. Wir wollen wach werden. Amen. Lass uns beten.